Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Was ist dieser Locker Room Talk? Das habe ich schon wirklich vergessen.
Ja, ich habe es auch vermisst. LO steht für Lochner, KR steht für Krieger und der Locker Room Talk, ja, die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen nach dem Sport oder nach dem Saunieren bespricht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins WWW hinaus besorgen.
Nach dem Saunieren? Ich war schon ewig nicht mehr in der Sauna.
Und ich bin nicht so der Saunagänger.
Ja, mir ist es auch so ein bisschen zu viel des Guten, ein bisschen zu warm, zu lauwarm, aber es tut schon gut.
Oder zu viel nackte Haut.
Ja, da bin ich auch nicht so der Fan. Nee, das ist mir schon, das Prozedere an sich ist mir irgendwie zu blöd, aber man fühlt sich sehr gut danach. Das ist eigentlich schon, und ist ja auch sehr gesund.
Ja. Das letzte Mal saunieren war ich nach Alpe d'Huez.
Ja, ist ja noch gar nicht
da
so lange.
Wir im Haus eine Sauna, aber davor bestimmt Jahre nicht.
Ja, ich kann mich auch nicht dran erinnern. Ich schätze mal so vor 2 Jahren oder sowas.
Wir haben ja, wir haben eine Dampfsauna im Studio hinten.
Die nicht funktioniert.
Die ist seit 25 Jahren nicht benutzt worden. Ich glaube, die wird man wieder hinbekommen mit dem richtigen Techniker. Aber wir sind auch noch nicht dazu gekommen.
Aber eigentlich schade. Eigentlich geil. Ja, lass uns da mal drum kümmern.
Ja,
PlayStation haben wir auch nie gespielt. Es ist wirklich furchtbar. Leute, und wenn euch das Wichtigste vorab, unser Talk gefällt, unser Video-Podcast, wie auch immer, egal wo ihr schaut oder hört, dann lasst uns gerne Likes da, gerne eine Bewertung, 5 Sterne oder wie auch immer und folgt uns. Das freut uns natürlich sehr und da tut ihr uns einen großen Gefallen. Apropos Dampffahrt, ich bin ja jetzt gerade mitten, was heißt im Umzugsstress, ich ziehe ja nicht um, aber wir schauen uns um.
Ja.
Es ist sehr spannend gerade. Man lernt das Land ganz neu kennen. Das ist nicht das Land, die Stadt, die Umgebung.
Speckgürtel, oder wie sagt man?
Ja, wir schauen ja überall, theoretisch. Also es kann ja in der Stadt sein, in München, kann auch ein bisschen weiter draußen sein. Muss halt passen. Wir waren neulich am Montag am Starnberger See. Nicht direkt am See, aber wirklich nur 5 Minuten davon entfernt. War schön da. Da ist die Welt noch in Ordnung. Wirklich schön.
Dazu fällt mir was ein.
Wohnung war aber leider nicht passend.
Ihr habt auch hohe Ansprüche, glaube ich.
Ja, nicht. Aber ich ziehe jetzt auch nicht unbedingt eine Studentenbude. Dafür bin ich, also für etwas, was nicht 100% passt, dafür bin ich wirklich zu alt.
Es wird ja immer, und die Zahlen sprechen auch für sich so, Wohnungsnot und es ist so schwer, eine Wohnung zu finden. Damals als Student, ne? Oh, es ist so schwer, eine Wohnung zu finden. Ich bin einige Male umgezogen in meinem Leben. Ich hatte nie auch nur ein Problem. Ich glaube, ich habe noch nie eine Wohnungsabsage bekommen.
Ja, also ich hatte auch wenig Probleme. Man hat sich auch nur auf Wohnungen beworben schon mal, die man wirklich wollte. Ich glaube, da fängt schon mal an. Nicht einfach so, ja, komm, bewerbe ich mich mal drauf. Das war ja bei den Studios bei uns auch so. Dann wäre ich auch immer bekommen, was wir wollten. Einmal nicht, aber...
Ja, das stimmt. Aber sonst... Aber ich habe auch so Wohnungssuche privat. Ich hatte irgendwie vielleicht ein Glückskind. Und auch jetzt, ich rede nicht von hohen Budgets so als Student, ne? Ich hatte nie ein Problem, ich habe immer alles bekommen. Ich weiß noch, ich war einmal, das war so eine Massenbesichtigung, da bin ich hingefahren, habe ich schon von außen gesehen, wie lange die Schlange ist, bin ich aber weitergefahren ins Restaurant.
Weil das so eine Massenbesichtigung habe ich auch mal vor 100 Jahren gemacht, aber das ist irgendwie schwierig. Ja. Aber sonst, es ist, glaube ich, wirklich ein ganz einfaches Erfolgsrezept. Man muss einfach ein normaler Mensch sein. Ich glaube, da machen sich ja Leute Gedanken und Taktik und was sage ich. Es ist affig. Einfach ganz normal sein. Nicht so überfreundlich, so einfach normal sein. Es hat bisher zumindest bei uns gut funktioniert. Privat und beruflich.
Wie hieß es so schön? Nicht vergessen, Mensch zu sein.
Ja.
In diesem Sinne, ich möchte heute mit dir was besprechen. Ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken zu einem Thema gemacht, wo wir uns auch länger Gedanken machen und wo wir jetzt viele Leute in Deutschland auch sagen, es reicht. Hast du den letzten Lanz und Precht Podcast gehört, das Sommergespräch mit der Frau Jeckels?
Julia Jeckel heißt sie.
Jeckel,
oder? Ja, das habe ich tatsächlich gehört.
So,
und fand ich gut. Bisschen unkonkret war es mir alles dafür, dass man jetzt die große, also die ist ja in dieser Taskforce oder wie man das auch immer nennt. Genau, und de Maizière, die ein sehr wichtiges Anliegen haben, nämlich Bürokratie runter.
Genau, also Entschlackung des Staates, den Deutschland wieder handlungsfähig machen. Das ist ja auch so ein Evergreen, was wir immer wieder besprechen.
Mhm.
Und da habe ich mir mal die Frage gestellt, okay, alle wissen es, alle sprechen es an, es klappt nur nicht. Seit Helmut Kohl sprechen wir von Bürokratieabbau, ist es immer mehr geworden. Und ich habe dann mal so überlegt, okay, woran kann das denn liegen? Weil vor der Handlung, bevor wir was machen, muss ja irgendwie die Einsicht kommen.
Mhm.
Und kennst du so Tage im Kleinen, jetzt auch hier in der Firma, wo man irgendwie die ganze Zeit was zu tun hat Und am Ende des Tages geht man nach Hause und dabei ist schlecht drauf, weil man merkt, ich habe nichts geschafft.
Das kennt, glaube ich, jeder.
Also nichts Großes.
Ja.
Und so ist auch so ein bisschen das Gefühl, glaube ich, gerade in Deutschland. Man, irgendwas macht man ja, aber so irgendwie kommt man nicht wirklich voran. Und ich glaube, in Deutschland leiden wir unter dem SPS. Ich habe es SPS genannt. Das ist das Sekundärproblemsyndrom.
Das ist gut.
Du weißt, ich war ja lange Zeit, die Münchner werden es jetzt wissen, habe ich ein sehr bekanntes Kaufhaus in der Münchner Innenstadt im Bereich Digital Marketing unterstützt.
Ein sehr schönes Kaufhaus.
Ja, was auch dafür bekannt ist, noch wirklich, da gibt's alles, in jeder Preiskategorie. Und vor allen Dingen im Bereich Küchenutensilien sind die top, top, top. Ich werde das nie vergessen, als ich das erstmal mit dem Geschäftsführer da durchgegangen bin, da waren wir beim Regal der Toaster. Die hatten 26 verschiedene Toaster. Von 1990 bis 400 Euro. Da habe ich mich da schon mal schon gefragt, warum hat man 26 Toaster im Regal? Egal. Der Laden ist auch dafür bekannt, dass er eine große Auswahl an Pfannen hat. Und das ist, glaube ich, so das Beispiel, was am eindringlichsten Fall ist. Was ist die primäre Aufgabe einer Pfanne?
Braten.
Braten.
Sachen warm machen.
Ich würde es sogar noch ein bisschen konkretisieren, eine für die Krustenbildung zu sorgen. Ja, niemand mag es, wenn das Steak so labbrig grau ist, weil es nicht genug Hitze hat oder das Gemüse so wabbelig wird.
Bei mir geht immer der Rauchmelder an, wenn ich Steak mache. Wirklich.
Du musst umziehen. Die primäre Aufgabe einer Pfanne ist es, Röstaromen zu bilden.
So. Mhm.
Dann gibt es die französischen Pfannen. Das ist die primäre Aufgabe. Dann gibt es die ganzen französischen Hersteller, Le Creuset, Staub etc. Gusseiserne Pfanne, die machen das.
Die man so einbrennen muss,
so, auch so ja. Schön. Bam. Die sind super schwer, ja, bam, Steak drauf, perfekte Kruste, so. Dann gibt es die Kupferpfannen, so gerade aus Belgien und so. Und dann gibt es die deutschen Pfannen. Die deutsche Pfanne, die hat vor allen Dingen eine Fähigkeit. Es bleibt nichts pappen.
Beschichtet.
Ja,
mag ich auch gern.
So, es bleibt nichts pappen. Und der Deutsche denkt sich, ja, aber es wäre doch auch noch cool, wenn im Ofen ich den Griff abnehmen kann, dass ich immer einen kühlen Griff habe und der dann nicht wegschmilzt. Die deutsche Pfanne ist beschichtet, weil es ja wichtig ist, Sekundärproblem, dass es nicht haften bleibt, und tertiäres Problem, ich kann es sogar noch in den Ofen stellen. Dann kommt da ein Marketingtext raus, super schön. Sie ist antihaft beschichtet. Sie kann man in den Ofen stellen mit abnehmbarem Griff. Das Problem ist, es erzeugt keine Röstaromen. Genauso eine Pfanne wurde mir dort auch angedreht. Und das ist das Beispiel für dieses Sekundärproblemsyndrom.
SPS.
SPS. Wir fokussieren uns auf in erster Linie auf das Sekundärproblem oder sogar tertiäre Problem und vergessen dabei das primäre Problem, beziehungsweise konterkarieren es sogar. Denn so eine Anti-Haft-Beschichtung, jetzt werden die Pfannenspezialisten und Vertriebler hier sagen, nein, nein, nein. Wenn du so eine Anti-Haft-Beschichtung hast, ja, die ist sauber zu reinigen. Das ist viel einfacher. Sie hat nicht dasselbe Ergebnis wie eine schöne gusseiserne französische Pfanne, die einfach nur das primäre Problem löst, Röstaromen zu entwickeln. Und das kann man auf so viele Dinge jetzt übertragen. Ich finde, das eindrucksvollste Beispiel in der Politik mit dem Sekundärproblem ist Datenschutz. Datenschutz ist ein klassisches Sekundärproblem. Und Sekundärprobleme erkennt man daran, wenn Leute sagen, ja, aber es muss auch. Also es gibt ein Problem und dann sagt man, okay, das könnte die Lösung sein. Ja, aber es muss auch datenschutzkonform sein.
Oder es geht nicht aus dem und dem Grund.
Oder so.
Ja.
Datenschutz ist perfekt. Wir alle sagen, okay, was ist ein primäres Problem in diesem Land? Wir müssen digitaler werden. Die Behörden müssen digital die ganzen Dokumente austauschen können, weil es ist ja ein Graus. Jeder kennt das, wir haben die Beispiele tausendmal gesagt. Da wird jeder sagen, okay, dann soll es halt eine Datenschnittstelle zwischen den Behörden geben, dass die alles automatisch machen müssen. Und dann kommt dieses, ja, aber es muss auch datenschutzkonform sein. Lanz und Precht sagen selber, es ist so traurig, dass wir in Deutschland keinen großen Tech-Player haben. Alles amerikanisch ist und dann irgendwann chinesisch und dann kommt lange nichts. Ja, aber es muss auch datenschutzkonform sein. Oder ein weiteres sekundäres Problem ist ESG. Ja, aber es muss auch ESG-konform sein. Und so dekliniert sich das eigentlich durch alle großen, im Kleinen von der Bratpfanne bis hin zu großen politischen Problemen, sehe ich das immer wieder. Die Leute fokussieren sich auf die Sekundärprobleme.
Weil es natürlich, ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, das ist wirklich eine sehr, ja fast schon philosophisch und sehr smart hergeleitet über die Bratpfanne, wirklich, ja, finde ich, gefällt mir sehr gut. Chapeau, kann ich da nur sagen. Jetzt gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Also jetzt gibt es natürlich generell schon mal Menschen, die kompliziert denken. Mag bei manchen Sachen helfen, ist aber im Zweifel auch immer schon jemand, der Probleme macht, bevor man eigentlich welche braucht. Und dann ist es natürlich auch wahrscheinlich ganz bequem. Also bei der Bratpfanne ist es jetzt vielleicht nicht der bequeme Weg, aber bei anderen Sachen, anstatt ans Kernproblem zu gehen, schaue ich natürlich irgendwie, ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich suche mir eigentlich vorher irgendwelche anderen Probleme, um dann eigentlich gar nicht das Kernproblem angehen zu müssen oder nicht drüber reden zu müssen. Weil das nervt mich auch, wenn es immer heißt, ja, geht halt nicht. Zum Beispiel Steuersenkungen. Ja, geht nicht, weil jetzt Geld fehlt. Ja, warum fehlt Geld? Mhm. Weil offensichtlich irgendwas falsch gemacht wird, weil anscheinend viel zu viel Geld ausgegeben wird oder irgendwo versickert oder nicht sinnvoll eingesetzt wird. Aber darüber reden wir gar nicht, sondern einfach, ja, geht nicht.
Ja.
Dann werden die Steuern wieder erhöht und dann merken wir in 2 Jahren wieder, ja, fehlt wieder Geld, Steuern wieder erhöhen. Und das ist natürlich schon ein Riesenproblem. Ja, oder es heißt dann, es gibt eine Vorschrift. Geht nicht, wir wollen das und das ändern. Ja, geht nicht wegen Paragraph oder sonst was. Jetzt gibt's natürlich Sachen, die stehen im Grundgesetz, ja, aber trotzdem, es ist ja jeder Paragraph mal irgendwann oder jedes Gesetz oder jede Vorschrift oder was weiß ich irgendwann mal gemacht worden. Das heißt, ich kann sie entweder wieder abschaffen oder ich kann es ändern oder ich kann irgendwas Neues machen. Und das ist schon wirklich eine Krankheit. Es heißt immer, geht nicht, steht da. Ja, dann streichen wir es halt durch oder ändern wir es halt.
Wir haben ein System geschaffen, in der Sekundärprobleme und tertiäre Probleme das primäre Problem unlösbar machen. Weil Leute sagen, das und das muss auch kommen. Und ich glaube jetzt mal, unabhängig davon, um weg von den konkreten Beispielen zu kommen, irgendwie vielleicht auf eine Metaebene oder so, ich glaube, je besser es einer Gesellschaft geht, je reicher, je wohlhabender etc., desto mehr kann man sich ja auch auf Sekundär- und tertiäre Probleme fokussieren, wenn das Primärproblem weiterhin gelöst ist. Das ist ja auch nichts Schlechtes, das ist ja die Entwicklung einer Gesellschaft. Sagen wir mal, früher wollten die Leute schneller von A nach B, dann kam das Auto. Dreckschleuder des Grauens. Okay, aber das primäre Problem wurde gelöst. Und dann mit der Zeit hat man sich Gedanken gemacht, okay, wie kann man das jetzt irgendwie nachhaltiger machen? Das sind ja gute Entwicklungen.
Klar.
Aber wenn man an einem Standort wie jetzt Deutschland ist, mit einer Entwicklung, die negativ ist und wo man sieht, okay, viele, viele primäre Probleme, die wir mal hatten, die gelöst waren, die jetzt wieder aufploppen oder die sich verschlechtern, dann braucht es einen Prioritätenwechsel. Dann müssen wir wegkommen, weil wir weil es uns so gut ging, die letzten Jahrzehnte, und wir uns auf die Sekundärprobleme fokussieren konnten, braucht es jetzt diesen Shift im Kopf, dass man sagt, okay, jetzt lass mal wieder auf das primäre Problem schauen. Und ich glaube, das wäre so der allererste Schritt. Aber das ist nicht nur, und das ist mir auch wichtig, eine Aufgabe der Behörden, der Politiker, sondern auch von jedem Einzelnen von uns. Weil ich glaube, unsere gesamte Gesellschaft kränkelt an diesem Syndrom und leidet darunter.
Ja, jede Diskussion, also was ich jetzt in den letzten Tagen nochmal gemerkt habe, das ist schon echt anstrengend. Wir haben auch mit Walter Gunz gesprochen. Wenn wir uns jetzt mal dieses Thema Russland-Ukraine anschauen, ich will das halt gar nicht vertiefen, mir geht's nur auch da um diese Problemlösungskompetenz. Also auf Twitter sieht man es ja immer ganz schön, da eskalieren ja alle immer in zwei Richtungen, die natürlich am lautesten sind. Also die einen, ich fand neulich auch wirklich einen AfD-Post widerwärtig, das war wirklich in Stürmermanier hier Merz als Karikatur oder abgebildet, wie es in den dunkelsten Zeiten war, dann vorne schöne blonde junge Leute und jetzt, oh, Merz schließt nicht aus, dass deutsche Truppen in die Ukraine kommen. Das ist natürlich in jeglicher Hinsicht schwierig, weil erstens werden da schon mal junge Menschen abgebildet. Also um die geht's ja nicht. Es geht ja, wenn dann, um Berufssoldaten. Das hat auch Meloni nicht ausgeschlossen. Das hat auch Trump. Also der wird halt jetzt einfach vielleicht über solche Sachen diskutiert, über irgendwelche Sicherheitsgarantien, wie auch immer. Da muss man einfach mal schauen, was da jetzt verhandelt wird. Aber Gott sei Dank gibt's ja zumindest mal Gespräche und es wird irgendwie zumindest mal so ein bisschen verhandelt, auch wenn da noch viele offene Fragen sind. Aber ich glaube, das ist ja erstmal eine gute Entwicklung. Wie das dann aussieht, dann kann man immer noch drüber diskutieren. Aber gleich mal diese Angst und Panikmache, so nach dem Motto, jetzt werden hier unsere Kinder an die Front geschickt. Das ist halt schon ein Niveau, was ich ganz schrecklich finde. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch schwierig, dieses, ja, Russland ist der Böse, Putin ist der Teufel. Und ja, da kommen wir halt auch nicht weiter. Also natürlich ist es immer ein schmaler Grat. Bei Trump muss ich sagen, dass er dann da steht und applaudiert. Ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber dass er jetzt Putin in gewisser Weise einen, wie man ja schön sagt, wieder ein Gesicht gegeben hat und ihn da so ein bisschen auf die Bühne zurückgeholt hat, das kann man natürlich kritisieren, ja. Aber es ist natürlich irgendwo auch eine Chance, dann vielleicht doch wieder einen Ausweg zu finden. Und ich finde, da muss man sich halt einfach mal ein bisschen einpendeln und diese Panikmache und dann auch, ja, was ist das Problem? Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn es irgendwie eine Lösung geben wird, dass die nicht für alle perfekt sein wird. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber es ist halt dann vielleicht doch besser, als wenn dieser Krieg jetzt noch 10 Jahre weitergeht. Und da wird ja auch jede Diskussion erstickt von diesen, sag ich mal, ja, hetzerischen Seiten.
Ich finde
es halt schwierig.
Ich finde, dass du hast das wundervollste Beispiel für dieses Syndrom gerade dargestellt, ohne jetzt in die Thematik zu gehen. Das primäre Problem oder das primäre Ziel, was wir haben bei einem Krieg, ist, dass ein Krieg endet. Dass das Sterben und Leid beendet wird. Trump macht das jetzt. Und er pfeift auf die sekundär und tertiären Probleme.
Ja.
Und das fällt uns, und das merkt man jetzt, das fällt gerade uns in Europa und uns in Deutschland super schwer. Super schwer. Da ist jetzt ein Mann, man kann davon halten, was man will, wie er das erzielt und so, es ist egal. Er löst jetzt das, er will das primäre Problem lösen. Und er pfeift, er klammert alles aus. Einfach nur Problem, das löse ich. Und das fällt uns jetzt schwer. Weil wir immer noch denken, ja, aber was ist denn mit dem also hier, aber da, aber das muss fair sein und hier. Und er sagt, es ist egal. Das muss beendet werden. Und du merkst es, und das hat jetzt dann so abstruse Züge, dass man ja sagen muss, wenn der Mann jetzt den Frieden bringt dadurch. Ich unter 3 Jahren, Biden war noch 3 Jahre Präsident, ne? Glaube ich, als der Krieg begann, 2022.
Ja, bis 4, ja. Ja, 22, 23, so. 24 noch. Ja.
Gab es nicht ein Gespräch? Das ist ja einfach ein Fakt. Zwischen den
USA. Es gab schon Gespräche, natürlich, es gab schon Austausch, aber halt jetzt nicht die große Bühne gab es jetzt nicht, ne?
Wenn Donald Trump das jetzt irgendwie schafft, dass da jetzt Frieden kommt, dann unabhängig davon, wie man zu ihm steht, dann ist der ja ein Contender für den Friedensnobelpreis.
Das hat doch, glaube ich, sogar Clinton gesagt, oder? Wenn ich habe es neulich, glaube ich, gehört, irgendwie, ja, dass wenn er das hinkriegt, dann würde sie, also Hillary, ja, so habe ich das, ich glaube, bei Steingart habe ich es gehört.
Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja gut, dann drehen hier natürlich alle durch bei uns, das wäre aber, schon durchaus amüsant, aber, muss ich sagen.
Aber das ist die harte Wahl und das beschreibt das Problem, finde ich, sehr, sehr gut. Ich habe noch ein Fundstück mitgebracht und dann lasse ich dich auch damit.
Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, das ist genau das, was wir brauchen. Also uns wirklich auf abwägend beide Seiten, trotzdem aber halt auf das Problem zu bewegen, egal, weil wir haben genug. Also auch bei uns ja nur.
Auch im Kleinen. Und da möchte ich auch mich jetzt mal outen als Arschloch. ich habe ja in der Bild einen tollen Online-Artikel gelesen. Überschrift 16 Stück auf 400 Metern. In 500 Einwohnerdorf in Sachsen sind sie ganz wild auf Schild.
Also da gibt's viele Schilder.
Pass auf. Großpössner in Sachsen. In Deutschland gibt es schätzungsweise 20 bis 25 Millionen Verkehrsschilder. Davon sind mehr als 600 verschiedene Hinweisschilder in der Straßenverkehrsordnung definiert. 600 Hinweisschilder, wow. Egal. 16 neu aufgestellte Schilder davon erhitzen in dem 500-Einwohner-Örtchen Störmtal, 15 Kilometer südlich von Leipzig, die Gemüter. Anwohner ärgern sich über einen Schilderwaldwildwuchs, der auf rund 400 Metern auf der dortigen Dorfstraße aus dem Boden schoss. Die 16 neuen Verkehrszeichen verkünden dort, dass die Autofahrer in den Parkbuchten höchstens 2 Stunden ihre Fahrzeuge abstellen dürfen. Zwar finden die Anwohner die neue Parkregelung gut, doch der damit einhergehende blaue Schilderwald entzündet die Störmtaler. Ich werde ein Bild einblenden. Grandios.
Das ist eine
400 Meter lange Straße. Die Dorfstraße durch dieses 500 Einwohner-Kaff. Und da sind halt Parkbuchten. Und da ist irgendwie so ein Badesee, ich kürze das jetzt ab, und die Einwohner haben einfach nur gesagt, hey, wir wollen nicht, dass dort halt die ganzen Leute von außerhalb parken, solange maximal 2 Stunden. Nur maximal 2 Stunden und dann weiter, weil sonst können die Anwohner dort nicht parken. Dann hat die Stadt gesagt, ja okay, das muss ja alles konform sein, Sekundärproblem, und hat an jeder Parkbucht ein Riesenschild gemacht, hier nur 2 Stunden, hier nur 2 Stunden. Das ist so, alle 5 Meter ist jetzt so ein Schild. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Bürger sagen jetzt, und auch der Bürgermeister, ihr seid ihr eigentlich bescheuert, Wir wollten, dass sich einfach ein Schild kurz sagen, bitte hier nur 2 Stunden auf der Straße und damit wäre es gewesen. Aber nein, die Verkehrsordnung sagt, es muss genauso. Irgendeine Norm, zack, für jede Bucht. Hat über 5000 Euro gekostet und es ist einfach, es sieht wahnsinnig aus. So, und jetzt kommt's. Das eigentliche Problem ist ja, da sind Menschen von außerhalb und die nehmen den Anwohnern die Parkplätze weg. Das ist ein primäres Problem, wo ich sage, das ist ein Problem für Leute, die dort leben.
Ja, das ist nervig, ja.
Jetzt muss ich mich aber outen. Wer glaubt, dass durch diesen Schilderwildwahn von 16 Schildern, glaubt, dass die Leute dort nicht mehr parken, glaubt auch, dass Menschen kein Messer mitnehmen, weil dort Messerverbotszonen sind.
Du würdest da erstmal schön 5 Stunden parken.
Jetzt kommt nämlich mein Outing. Hier ist auch Anwohnerparken, wo wir unser Studio haben. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Eigentlich steht uns auch zu, so ein Anwohnerparkplatz.
Wie viele eigentlich? Also 2. 2.
Weil wir mit 2 Firmen hier sind.
Ja, okay.
So. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Und wenn ich mit Hubi hier bin, der fährt ja keine, also der fährt nicht mit Fahrrad,
der, nebenbei, Auto.
Der fährt nur Auto, der feine Herr, dann parke ich hier beim Anwohnerparkplatz und ich habe so eine Quote, weil leider hier das Amt ist, wo die ganzen Politessen rauskommen, so in 70% der Fälle kriege ich ein Ticket.
Aber es würde dir ja eigentlich, es ist ja nicht schlimm, weil eigentlich steht der Parkplatz so. Du hast würde den Wimpel.
Selbst wenn nicht, würde ich das machen. Das so. Das heißt, aber das Problem an der ganzen Sache ist, so ein Ticket kostet 25 Euro.
Das 25 Euro jetzt ist teurer geschätzt.
So. Und für mich ist das eine Abwägung und ich werde so, im Monat kriege ich 4 Stück. 4, 5. So. Und das jetzt, so hart wie das ist, aktuell, toi toi toi, die 100 Euro, die sind mir relativ egal. Das nehme ich mit dafür, dass ich... Das,
du musst ja jedes Mal die Scheiße auch überweisen, oder? So werft dich das nicht?
Es gibt einen QR-Code. Kann ich das so
trotzdem
machen?
Trotzdem.
Ich sammle die eigentlich immer. Also der Trick ist ja so.
Ein Hobby, einmal im Monat.
Pass auf, der Trick ist ja so. Die geben dir dann den Strafzettel, dann schmeißt du den weg und die müssen dir einen Brief schicken. Weil die müssen ja davon ausgehen, dass ein Passant kommt.
Ja, oder dass so. Es regnet. Oder.
Genau.
Ja.
Also dann schicken die den Brief und dann sammle ich das so über ein paar Wochen und dann mache ich das einmal, wenn ich die Steuern
nehme. Schönes Hobby.
So. Um das primäre Problem zu lösen, jetzt in diesem Örtchen, du müsstest einfach nur die Strafen erhöhen. In der Schweiz hängt das
25
ja...
20 Euro, ich hätte jetzt auch eher so gedacht, so 50, 70 oder...
Für, nochmal, das ist für einige sicherlich viel Geld und das tut auch für einige weh. Aktuell tut's mir nicht weh und vielen anderen, gerade in München, tut das überhaupt nicht weh.
Ja, 25 Euro ist jetzt zu verkraften.
In der Schweiz wäre das anders. Wenn hier jetzt das Ticket 100 Euro kosten würden,
na, das tut schon,
dann würde ich es nicht mehr machen. Das, dann, weil dann so 400-500 Euro im Monat nur für Tickets.
Das ist ein bisschen viel, ja.
Nee. So, und ganz einfach, ich brauche nicht 16 Schilder. Ich kann den Leuten doch mehr Freiheit geben, lass die mit den Schildern in Ruhe. Aber wenn dann wenn es Verstöße gibt, dann härter bestrafen.
Ja, aber das ist ja bei allem so. Das ist irgendwie so ein Vorverdacht, beziehungsweise wir stellen irgendwelche Regeln auf. Regeln braucht's auch, aber unterm Strich, es kann dann wieder gar nicht kontrolliert werden oder wenn sich einer daneben benimmt, dann ist es halt auch gar nicht so schlimm.
Wir haben so viele Regeln und Verordnungen und wenn dagegen verstoßen wird, außer bei den Steuern, sind die Strafen aber sehr gering. Aber vorher wird super viel reguliert und die Freiheit oder die gefühlte Freiheit des Individuums eingeschränkt. Lasst den Leuten doch mehr Freiheit. Aber wenn dann jemand das ausnutzt und verstößt, dann bestraf ihn doch drakonisch. Mach doch 100 Euro Ticket. Ich würde nie wieder hier reinsparken. In der Schweiz hängt es ja am Einkommen. Wäre, wenn wir digitaler wären, ohne Datenschutz, könnte man ganz einfach sagen, okay, da hat jetzt jemand falsch geparkt. Ne, dann geht das ans Amt. Die wissen, was der verdient im letzten Jahr. Und dann sagst du einfach, vom Monatslohn 10%. Ey, das macht keiner mehr. Es macht keiner mehr. Es ist so einfach. Einer meiner Mentoren in der Schweiz hat ja einmal, ist jetzt schon vorbei, hat rechts überholt in der Schweiz. Es war eine Zeit, da ging es ihm ganz gut. 6.000 Euro.
Wow.
6.000 Euro.
Das ist aber heftig.
Also Schweizer Franken. Ja. Er hat gesagt, er hätte in seinem Leben nie wieder rechts überholt.
Wow, das ist...
Ja. Warum fahren heftig. Alle Deutschen in der Schweiz regelkonform? Weil die Strafen so hoch sind.
Ja, ja. Ja, also das, ich meine... Selbst wenn du sehr viel Geld hast, so das tut schon weh.
Mich haben sie letztens in der Schweiz geblitzt. Das war dumm von mir. Ich weiß gar nicht, 300 Euro. Das hat wehgetan.
Das ist schon.
Ja, das zu dem Problem. Man kann die Probleme lösen. Man muss nicht den Bürger unter Vorverdacht immer stellen. Gib ihm die Freiheit und dann bestraf ihn gerne drakonisch.
Ja, finde ich gut. Ist ja auch viel fairer, weil andersrum ist es halt anstrengend und dann, das finde ich auch schlimm, wenn sich dann mehr jemand wirklich daneben benimmt, wenn es dann halt keine Strafe gibt. Das finde ich auch ungerecht. Ja, das befriedigt ja auch vielmehr das Gerechtigkeitsempfinden, wenn es da mal schief geht, dass es dann auf den Deckel gibt. Was ich ganz interessant fand noch bei diesem Talk mit Julia Jeckel und Lanz und Precht, es ging ja mal wieder um das Thema, warum haben wir das vorher auch schon angesprochen, warum haben wir keine großen Tech-Player? Also generell muss ich mir schon mal eine Frage stellen, ob das bei uns überhaupt erwünscht ist. Also ich glaube, viele wünschen sich das, aber es gibt auch viele, die ja bei uns eh schon nicht klarkommen, wenn Menschen erfolgreich sind oder ein bisschen mehr Geld haben. Jetzt stelle man sich mal vor, bei uns ist ja Vonovia schon ein großes Feindbild. Jetzt stelle man sich mal vor, Konzerne wie Meta und Apple und Co. und Google bei uns. Ich glaube, das wäre schon mal schwierig. Aber gut, sag mal, es würde die geben. Dann fragt man sich, wie das überhaupt entstehen soll, ob wir da überhaupt noch eine Chance haben. Ich habe das mal rausgesucht. Wenn wir uns mal die hier vor den Hyperscalern die Capex-Angaben anschauen. Also das sind die Investitionen eines Unternehmens, wer sich jetzt fragt, was heißt das Capex, in langlebige Vermögenswerte, Maschinen, Gebäude, IT-Infrastruktur, also die großen ballern natürlich in Rechenzentren, in Chips rein.
Atomkraftwerke
mittlerweile. Die geben ja für Hardware und alles mögliche Infrastruktur wirklich irre Summen aus. Ich habe es ja mal hier rausgeschrieben. Also in Euro jetzt, ich habe sogar umgerechnet. Meta 62 Milliarden jährlich. Alphabet 73, Amazon 90, Microsoft 70. Also das ist jetzt für 2025 noch nicht da vorbei, aber das werden sie wahrscheinlich schaffen. Das sind fast 300 Milliarden Euro. Nur diese vier Unternehmen.
Krass.
Und jetzt schauen wir uns mal an. Gesamte deutsche Wirtschaft 2024. Da sind wir jetzt bei den Ausrüstungsinvestitionen. Also das ist klar, das sind Maschinen, Geräte, Fahrzeuge. Das wäre jetzt auch IT-Hardware, also die Ausrüstungsinvestitionen und sonstige Anlagen. Das wäre jetzt Software, Urheberrechte, Forschungslizenzen. Sind wir insgesamt für die deutsche Wirtschaft 2024 bei 433 Milliarden. Ich habe jetzt mal alles, was du mit Bautätigkeit und so außen vor gelassen, weil du kommst insgesamt, kommst du, wenn du alles nimmst, alle Bruttoanlageinvestitionen in Deutschland, kommst du auf 900 Milliarden. Aber ich glaube, für den Vergleich ist es jetzt besser. Also Ausrüstungsinvestitionen, sonstige Anlagen, 433 Milliarden. Hier die vier Hyperscaler in den USA, fast 300 Milliarden in diesem Jahr.
Krass.
Ja, wie willst du denn da noch hinterherkommen? Das sind ja Dimensionen. Das zeigt, glaube ich, schon das Problem. Weil da haben wir halt ein Problem. Das ist, glaube ich, echt schwer, das jetzt auch einfach zu erklären. Das fängt an, dass wir keine so großen Player haben. Wir haben ein paar wenige, SAP und Co. Aber es ist halt schon dünn. Und wo soll das Geld herkommen? Also, ich meine, ich glaube auch, dass bei uns generell ein Problem gibt, weil wir haben ja Geld. Also ob das jetzt der Staat ist, ob wir auch natürlich Milliardäre uns anschauen. Bei uns ist schon Geld. Da ist sicherlich auch ein Problem, dass aus dem privaten Bereich zu wenig kommt. Kannst jetzt auch keinen zwingen. Aber wenn man sich diese Dimensionen anschaut, denkt man sich, ja gut, das brauchst du eigentlich gar nicht anfangen. Also da fragt man sich schon, wie sollen wir da ansatzweise irgendwie in solche Sphären kommen?
Du hast ja, also jetzt kann man sagen, der Zug ist abgefahren. Könnte man jetzt sagen. Wenn man trotzdem versucht, konstruktiv zu bleiben, auch wieder um das erste Thema da reinzubringen, solche Player, gerade im Bereich KI, wirst du mit diesem Datenschutz niemals aufbauen können. Das geht nicht. Du kannst nicht das eine wollen und das andere auch als notwendige Bedingung haben. Diese Unternehmen hatten alle schon mal Themen mit Datenschutz. Alle. Es ist einfach so. Das ist das eine. Das andere ist das Thema Geld. Sagen wir mal, ein Startup hier in Deutschland, KI-Startup, kommt jetzt auf und macht gute Sachen. Vielleicht in der Nische, kann ja sein. Wer kauft das Startup?
Ja, klar. Dann
die.
Ja.
Weil die haben das Geld.
Genau, das ist das nächste Problem.
Und wem der Gründer kann man einen Vorwurf machen? Du bist ein junges Startup, hast eine KI, Microsoft kommt und sagt, ich gebe dir 2 Milliarden und du weißt, okay, 1 Milliarde für mich. 26% weg, okay, ich muss, meine Enkel müssen nie wieder arbeiten.
Microsoft ist jetzt auch kein schlechtes Unternehmen, also jetzt auch nicht die schlechteste Wahl.
Das ist, weil, weißt du,
oder Apple ist ja hier nicht, Apple ist deutlich weniger, aber Apple ist ja jetzt hier nicht mehr dabei zum Beispiel. Da gibt's ja sehr viele potenzielle Käufer.
So.
Interessenten, wie auch immer.
Und da sehe ich eigentlich eher das Problem. Precht sagt ja auch immer wieder, und das finde ich bei ihm immer, ich finde das so absurd, er sagt, er möchte, dass es einen, wie ein, es gibt, es soll einen Staatsfonds geben, also einen europäischen Fonds, und dann bringt er mir das Beispiel wie der norwegische Staatsfonds und sagt, daran beteiligen wir uns an Startups, damit die dann noch nicht nach Amerika verkauft werden können. Er, Precht, ist ja aber auch ein großer Gegner gegen die kapitalgedeckte Rente und er sagt, das ist eine Zockerei an der Börse. Das ist Wahnsinn, weil was er ja sagt ist, wir sollen Venture Capital machen auf europäischer Ebene. Und jeder weiß, also Kapitalmarktforschung hoch und runter, sagt, Venture Capital ist das riskanteste und im Zweifel das bescheuertste, was du machen kannst, denn 9 von 10 Firmen gehen halt einfach heftig hops. Und damit verbrennst du halt Geld.
Gut, wir brauchen das. Das ist ja die Frage. Man muss es, aber es ist natürlich ein völlig schwachsinniger Vergleich zum norwegischen Staatsfonds, weil
ja,
das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Die investieren ja in quasi jedes Unternehmen auf der Welt, was am Kapitalmarkt ist, und die Streuung ist brutal. Die investieren auch noch in Anleihen und Immobilien. Da kommen dann noch viel mehr dazu. Also das ist eine irre Streuung, die sich jetzt über, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre schon aufbaut. Der Vergleich ist natürlich absurd. Was man natürlich machen könnte, dass man sagt, der Staat oder die europäischen Staaten stellen bewusst Kapital zur Verfügung, wo man sagt, das ist quasi von vornherein abgeschrieben. Und dann versucht man da zu pushen. Und auch nicht, was glaube ich auch das Problem ist, weil er hat ja auch noch gesagt, ja, dann setzt man da kluge Manager hin und die machen, also das ist dann auch schon wieder so ein Denkfehler zu meinen, also wer wählt das jetzt aus? Und dann, ja, okay, dann, es wäre bestimmt, wer der jetzt der klügste Manager ist. Und dann haben wir blindes Vertrauen in die, dass die alles natürlich richtig machen. Und natürlich nur in Unternehmen investieren, die das nächste Google oder Microsoft werden.
Die datenschutzkonform sind und ESG-konform.
Also, da musst du halt, wenn dann mit dem Gießkannenprinzip drangehen, dass du sagst, okay, wir gehen davon aus, 9 von 10 werden nix oder vielleicht auch 49 von 50. Aber es ist dann halt vielleicht ein Oberknaller mit dabei. Das kann man machen. Sonst.
Oder wie wäre es damit, dass man den Gründern und den Startups erstmal bessere Rahmenbedingungen schafft?
Das kann man natürlich auch machen.
So, dann, da musst du nicht mal für Geld ausgeben.
Nee, das könnte man auch machen.
So, das ist erstmal das Erste. Aber sonst, weißt du, noch, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, der Erfolg des norwegischen Staatsfonds liegt daran, dass der Aktienmarkt langfristig hohe Renditen abwirft. Das ist der Erfolg des norwegischen Staatsfonds. Das ist der verhasste Aktienmarkt von Herrn Precht, der ja so die böse Zockerei ist und man darf die Rente nicht darauf legen.
Genau, 5,7% im ersten Halbjahr übrigens norwegischer Staatsfonds und ich glaube, sie haben 58 Milliarden wieder obendrauf gesattelt auf das Gesamtvermögen. So. Nur im ersten Halbjahr 2025.
So, und egal. So. Das Thema, dieses Thema KI etc., mir fehlt die Fantasie, dass wir in Europa da noch irgendwie mitgehen können. Denn anders als in anderen Industrien ist es ja so, dass die Daten haben ja so einen multiplizierenden Effekt, weil durch die Daten wird dein System halt noch deutlich besser. Und ich glaube, die Lawine ist so groß da mittlerweile an Daten, dass wir in Europa, wir können dieses Momentum gar nicht mehr entwickeln. Und du hast halt dieses Thema, wenn die Großen dann kommen und hier einer nur ansatzweise was schafft, dann kaufen die das einfach auf. Das ist, ich glaube, wir müssen KI irgendwie mitmachen, ja. Aber ich glaube, Europa braucht andere Branchen oder sonst was, wo man jetzt den Fokus drauf legt und sagt, okay, da machen wir jetzt was.
Ja, gut, die Frage ist ja sowieso immer, was sollte der Staat da machen? Ich glaube, wichtig ist, und da sind wir jetzt wieder beim Grundproblem, Rahmenbedingungen. Einfach versuchen, das möglichst einfach zu machen, also fällt mir jetzt gerade ein, alles, was ich mir in meinem Leben jemals angeschaut habe, was irgendwie mit staatlicher Unterstützung, weißt du, wo man sagt, okay, da kriegst du ein paar Euro für irgendwas, für eine Ausbildung, damals, ob das irgendwie journalistisch war oder medienmäßig oder dann irgendwie Unternehmensgründung oder
wie hier.
Alles ist immer, du kriegst ein paar Brocken und dann aber irgendwie, ja, dann musst du einmal die Woche da irgendwo hin, dann musst du das und das mal. Und da habe ich mir auch mal gedacht, komm, nein, also wirklich nicht. Das ist immer alles irgendwie kompliziert, macht Sachen langsamer. Das muss alles super einfach gehen. Und da, glaube ich, könnte man den Hebel ansetzen. Denn die Frage ist ja auch, wenn jetzt jemand ein Unternehmen gründen will, es sind nicht immer die USA, aber warum sollte man es jetzt in Deutschland machen? Also dann gehe ich auch nach, dann gibt's auch so viele Alternativen, ob das jetzt zum Beispiel, ob es Portugal ist, innerhalb der EU, gibt's bessere Alternativen. Ob es Zypern ist, das gerade gehypt ist, ob es dann Dubai ist, was weiß ich. ob es dann die USA sind, ob es Singapur ist, was weiß ich, Asien. Da gibt es ja so viele Optionen mittlerweile. Also das muss man sich ja auch mal überlegen, dass Leute, die hier sind, sich auch überlegen, jetzt gründe ich ein Unternehmen und dann mache ich das jetzt wirklich hier oder gehe ich nach Polen oder was weiß ich. Da gibt es ja so viele Alternativen. Ich glaube, es macht jetzt natürlich nicht jeder, aber wir müssen uns halt einfach mal überlegen, also europaweit auch, aber natürlich auch in Deutschland, wie können wir das wirklich so massiv vereinfachen, dass es attraktiver wird und dass dann halt aus sich raus neue Geschäftsmodelle wachsen. Weil ich glaube auch, dass das schwer ist, jetzt zu sagen, selbst wenn wir jetzt sau viel Geld draufschmeißen würden,
naja,
dann sagen, ja, dann sind wir jetzt in 5 Jahren auch bei KI weit vorne, halte ich auch für unrealistisch.
Wie war das? In Deutschland sind 9 von 10 Milliardären Erben. Ja. In Amerika waren 9 von 10 irgendwie Gründer. Oder irgendwie so.
Erben auf jeden Fall.
Ist eine krasse Diskrepanz. Und in diesem Zusammenhang werden ja dann auch häufig die bösen Milliardäre so geblamed. Ja, warum investiert ihr nicht in deutsche Startups? Weil der klassische deutsche Milliardär investiert einfach in Immobilien.
Ja, das ist natürlich...
Weil der klassische deutsche Millionär weiß, dass das Geld hops ist zum großen Teil, wenn ich es halt in deutsche Startups investiere, weil die Rahmenbedingungen halt einfach schlecht sind. Deshalb verbessert die Rahmenbedingungen, dass es auch wieder attraktiver ist, für Menschen mit viel Geld dort rein zu investieren. So, das ist eigentlich der Punkt, weil der amerikanische Milliardär, der macht sowas. Guck dir die alle an.
Ja,
die gehen überall rein.
Ja, das ist auch spannend, wenn man sich das Robotik-Thema jetzt mal anschaut, wie viele da von denen, ob das Bezos ist oder natürlich dann auch ob es die großen Unternehmen sind oder Bezos zum Beispiel, die investieren da natürlich auch wieder massiv. Ja, und wir diskutieren wieder über Steuererhöhungen. Lars Klingbeil ist völlig ratlos, komisch. Er hat Steuererhöhungen ins Spiel gebracht und was ist passiert? Die SPD ist bei den Umfragen nicht durch die Decke geschossen. Was ist da los? Immer noch 13%. Das ist wirklich... Also wirklich schade. So eine gute Idee gehabt. Und vor allem das Beste finde ich ja immer, das bringt mich ja wirklich auf die Palme, wenn es heißt, wir müssen jetzt höher besteuern und dann ist immer latent so, ja, die Reichen, und dann geht es aber immer ums Einkommen. Also ich meine, wie blöd ist das? Also wenn wir jetzt über Milliardenerben sprechen, okay, das ist ja nur eine Baustelle. Aber wenn wir dann über Leute sprechen, die viel Einkommen haben, aber da reden wir jetzt nicht von 5 oder 10 Millionen, sondern
wer halt 5 Millionen Jahreseinkommen.
Ja, Fußballer.
Ja.
CEO. Aber DAX-CEO. Aber das meine ich, dann reden wir über Leute, die irgendwie in München 100.000 Euro verdienen im Jahr. Wow, da bist du in München wirklich, da kannst du dir eine Immobilie nach der nächsten kaufen hier.
Nicht eine.
Das ist wirklich lächerlich.
Nicht eine einzige.
Das ist wirklich, und das meine ich. Und das ist schon wirklich eine Frechheit.
Du kannst dir nicht mal eine Garage kaufen nach einem Jahr.
Nee, das reicht leider nicht. Da sind wir noch bei einem Thema. Sehe ich immer öfter keine unangekündigten Tests mehr in der Schule.
Und von wem ist das jetzt?
Ja, das wird immer mehr, das ist bei der SPD sehe ich das ständig. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz wird es jetzt quasi ganz scharf diskutiert, aber ich sehe ständig die Forderung, SPD, Linkspartei fordern das ständig generell, dass das nicht mehr in Schulen passieren soll, unangekündigte Tests, also nur noch angekündigt.
Ja, der psychische Druck ist auch Wahnsinn.
Ja, der ist Wahnsinn. Und jetzt, klar, jetzt sind wir auch wieder bei so einem, ja, das sekundäre Problem, dass man jetzt sagt, ja okay, die Schüler sind gestresst. Jetzt ist die erste Frage, warum sind sie gestresst? Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Faktoren. Da würde ich jetzt zum Beispiel vielleicht sowas wie Social Media und viele anderen Sachen, glaube ich, eher anführen als jetzt den unangekündigten Test. Also ist es das wirklich? Und dann muss man sich ja mal eine Frage stellen. Was macht der Rest der Welt? Und das finde ich nicht nachahmenswert. Ich war ja erst in Südkorea, zum Beispiel ein Vorzeigeland des Drills. Also da wird ja von klein auf wirklich Drill, Drill, Drill. Jetzt geht es mir überhaupt nicht zu sagen, wir müssen das auch machen. Man muss sich ja nur die Frage stellen, wenn wir in einem harten Wettbewerb sind, international und in China und Südkorea und sonst wo werden die Kinder wirklich gedrillt. Und bei uns ist es, würde ich jetzt mal sagen, schon eher normal, vielleicht sogar entspannt, dass wir sagen, okay, wir machen es noch entspannter. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das uns so weit nach vorne reißt.
Es ist nicht normal. Es ist eine komplette Verweichlichung. Komplett. Also der Anteil an Einser-Abiturienten steigt ins Unermessliche. Unser Durchrutschen nach unten bei der PISA-Studie auch. So, wie kann es immer schlauere Abiturienten geben, bessere Abiturienten, und wir rutschen zeitgleich immer weiter international ab? Wie kann das sein? Geht eigentlich nicht. Ja, der Grund ist, wir haben eine Lehrerin auch
im
Umfeld. der Lehrer hat Druck. Wenn der Lehrer zu viele Fünfen hat in der Klasse, dann kommt der Direktor und sagt, das geht aber nicht. Das
muss irgendwie hingebogen werden.
Am Ende des Tages werden die einfach alle durchgereicht. Es heißt einfach, ja, komm. Und jeder wird durchgedrückt. Das ist die Realität des deutschen Schulsystems. Und du sagst es vollkommen richtig. Niemand sagt jetzt, okay, wir wollen jetzt wie in Nordkorea oder Südkorea oder in China die Leute schon mit 3 Jahren gucken, was können die gut, und dann durchdrehen, dass die mit 12 Jahren Olympiasieger sind und so.
Nein, darum geht es ja auch nicht.
Nein, aber was ist das primäre Problem? Unser Bildungssystem rutscht im internationalen Vergleich immer weiter ab. Das sind Fakten.
Ja, so. Ja,
natürlich. Wie löst man das Problem? Okay, wir müssen da wieder ein höheres Niveau reinkriegen. So. Und das lösen. Und dann diskutieren wir allen Ernstes darüber, dass die Kinder zu viel psychischen Druck haben, wenn wir unangekündigte Tests machen. Give me a break.
Also ich glaube auch, dass da wieder das Problem ist, das wird dann übertüncht. Also ich erinnere mich jetzt mal an meine eigene Schulzeit. Da war jetzt nicht das Problem der unangekündigte Test, sondern da war eher das generelle Problem, dass es gab auch gute Lehrer, aber dass der Lehrer vielleicht jetzt nicht der Beste war, dass der Umgang nicht der Beste war, dass einfach das ganze Umfeld nicht angenehm war. Aber es war jetzt nicht der unangekündigte Test, weil die Schulaufgabe, die angekündigt war, war eigentlich sogar schlimmer, wenn ich wusste, Mathe, Schulaufgabe steht an. Also da fand ich jetzt die Mathe-Ex nicht schlimmer, sondern im Zweifel sogar eher weniger schlimm. Also das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, ja, irgendwie die Schüler performen nicht, die Schüler fühlen sich nicht wohl oder sind gestresst. Ah ja, natürlich, das liegt jetzt an den unangekündigten Tests, jetzt schaffen wir die ab und dann ist alle Probleme gelöst. Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel für Schwachsinn. Und dann wird angeführt, ja, das fördert das Bulimie-Lernen so rein, raus, ist doch Schwachsinn. Gerade ein fixer Termin fördert das doch, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, in 3 Wochen ist Test, dann fräse ich alles rein, kotze es aus. Also das ist ja gerade das, was nicht eigentlich passieren soll. Also das ist mal wieder so ein typisches Beispiel von, das ist irgendwie gut gemeint, klingt nett so, oh ja, weniger Stress, aber unterm Strich ist es ein absoluter Schwachsinn, führt mal wieder komplett vorbei an den ganzen Problemen, die wir wirklich haben, weil ich glaube, da müsste man sehr viel mehr machen, und ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass die Schüler da perfekt behandelt werden und dass da alles optimal ist, ob Gottes Willen, nein. Ich glaube sogar, ist jetzt eine Spekulation, aber ich glaube, dass man schockiert wäre, wenn man jetzt heute sich eine Schule mal von innen anschaut. Ich glaube, da hat sich auch gar nicht so viel getan im Vergleich zu früher. Gut, bei mir ist es jetzt, wie lange ist es jetzt her? Gute 20 Jahre, dass ich noch eine Schule, oder ja, 20 Jahre, dass ich noch eine Schule von innen gesehen habe. Also, das ist halt mal wieder so bequem. Wir ignorieren die wahren Probleme und suchen uns irgendeinen Mist raus, und dann
alles gelöst. Wir haben am preußischen Schulsystem nichts geändert. Wir haben ein alt, veraltetes, verkrustetes Schulsystem. Wir haben eine marode Infrastruktur in den Schulen, und redet mit den Lehrern. Jetzt werden wieder einige Stammtisch rufen. In vielen Gebieten in Deutschland haben wir einfach ein Problem, dass auf den Schulhöfen und in den Klassen wir einen großen Anteil an Jugendlichen haben, an Kindern, die auch einfach nicht mehr richtig Deutsch sprechen können. Die Leistungsunterschiede sind so dermaßen in der Grundschule. Die Kinder gehen mittlerweile mit einem, ich mache den Kindern keinen Vorwurf, die können da nichts für. Du hast in den Grundschulen Kindern, die einfach kein Wort Deutsch sprechen. So, da ist nichts. Und dann hast du Kinder aus jetzt einem normalen deutschen Haushalt, sag ich mal. Und dann bist du da Grundschullehrerin. Und dann sind da 30 Kiddies. Der eine ist einfach kompletter Pascha, so, ich darf das sagen, spricht kein Wort Deutsch. Und dann hast du da die normale Lisa. Ja, wie machst du jetzt deinen Unterricht? Also, woran orientierst du dich? Also, das sind die Probleme, die wir haben.
Ja, und das Problem, weißt du, was das Problem ist? Es wird, glaube ich, sogar noch verstärkt, weil jeder in München, der jetzt, sagen wir mal, ein bisschen mehr Geld verdient, und da rede ich jetzt nicht von reich, sondern einfach nur, stellt man sich jetzt das klassische Pärchen vor, sagen wir mal, sie und er verdienen beide so um die 70, 80.000 oder so in dem Bereich, vielleicht noch ein paar Euro mehr, aber jetzt nicht astronomische Summen, wo man sagt, das ist jetzt völlig außer Reichweite, sondern das ist halt so ein typisches Akademikerpaar, wo beide einen ganz guten Job haben. Und da denken sehr viele drüber nach, ob man überhaupt, wenn man Kinder hat, ob man die überhaupt noch auf so eine normale Schule schickt, oder ob man sich halt das leisten will, dass man halt eine Privatschule oder wie auch immer bevorzugt. Das wird sich jetzt nicht jeder leisten, das ist klar, aber jeder, der sich's leisten kann, wird zumindest mal drüber nachdenken, und das verstärkt ja das Problem noch mehr.
Ja.
Das ist halt schon auch so ein
Aber das ist die Entwicklung, wo es hingeht. Ich habe das ein paar Jahren noch für nicht möglich gehalten, weil ich immer gesagt habe, die Schule ist ein Ort, die Lerninhalte sind mir egal, das kannst du dir auch zu Hause beibringen, wo sie lernen, in einer heterogenen Gruppe zu funktionieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Auch Fußballvereins also früher war ganz wichtig. Also das auch, da gab es auch auf die Fresse, da musste man sich durchsetzen, wie in der Schule auch.
Aus allen sozialen Schichten.
Und das hat einen schon aufs Leben gut vorbereitet, würde ich
sagen. Aber die Zustände sind mittlerweile derart schlimm, dass selbst ich sage oder darüber nachdenke, wenn wir dann Kinder haben sollten, ob man sagt, okay, einfach Privatschule, wenn man sich's leisten kann. Bei dem will man sich nicht mehr aussetzen. Und das ist nochmal, ich will mich dem Lehrpersonal auch nicht aussetzen.
Ja, ich glaube auch, dass das Lehrpersonal im Zweifel bei einer Privatschule natürlich auch nochmal besser sein könnte. Habe ich dir eigentlich schon erzählt von, um was Positives ranzubringen, von diesem Kartfahren in Tokio? Beim letzten
Mal,
habe ich das jetzt, die habe ich glaube ich davon erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob ich den Talk erzählt habe. Also, das war wirklich geil, so quasi wie so mit so Mario Karts sind wir da rumgefahren. Das klingt erstmal total kindisch und ich habe mir auch gedacht, irgendwie die Dinger da sind irgendwie ganz lustig, aber die Dinger waren echt schnell. So 80 sind die locker gefahren und dann sind wir da durch Tokio durchgebrettert und das ist also auf ganz normal auf der Straße fährst du dann natürlich und das ist schon, wenn da mal ein Schlagloch kommt, da denkst du, du fliegst von der Straße, fährt ein LKW neben dir, das war schon geil.
Also Kartfahren. Ja, du hast mir das erzählt.
Wie so kleine Seifenkisten. Ja, aber also die sind auch zugelassen wie Autos. Also die haben auch ein Kennzeichen und alles, also das ist, ich habe mir auch gedacht, das könnte so ein bisschen.
Haben die so
ein
Überrollbügel? Also so,
nee, du hast so normales normalen
Gurt. Und die haben keinen Bügel drüber?
Nee,
so keinen. Okay, krass.
Nee, das war ja. Also ich weiß auch nicht, ob es die Japaner sind ja auch sehr korrekt. Ich habe mir auch, mein erster Gedanke war auch, ob das in Deutschland erlaubt wäre. Ich weiß es nicht.
Gibt keinen TÜV.
Weißt du, was lustig ist, was ich jetzt wieder angefangen habe vor zwei Wochen, weil ich habe ein Geschenk gekauft im Buchladen für einen Freund ein Buch und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt nimmst du dir einfach mal irgend so ein Buch da mit. 25 letzte Sommer hat mich irgendwie angesprochen, lag da so, weißt du, so richtig, wo man denkt, so ein Roman halt. Und das hat richtig gut getan. Ich habe mir letzte Woche nochmal einen geholt. Einfach so ein Roman. So nichts mit Wissen, mit Börse, mit Business, irgendwas zu tun. Tut richtig gut. Einfach mal so das Hirn ausschalten. Einfach mal so einen bescheuerten Roman lesen. Tut richtig gut.
Harry Potter Stein der Weisen soll gut sein.
Ja, den habe ich. Ich habe die Harry Potter Bücher nie gelesen. Die Filme finde ich ganz gut.
Ich meine, ich glaube, das ist das meistverkaufte Buch nach der Bibel. Glaube ich.
Ja, die sind schon,
da war mal was,
sicher ganz weit vorne. Was ich auch so toll finde, ich sehe das jetzt immer, also was ich so faszinierend finde, was es für geile Hotels auf der Welt gibt. Kennst du diese Seiten oder auf TikTok so Kanäle, die nur so Luxus oder so besondere Hotels vorstellen? Das ist so geil. Das ist, also denke ich mir immer so, Wahnsinn, was es alles auf der Welt noch gibt. Was, also wirklich Wahnsinn. Hier in Four Seasons Serengeti habe ich neulich gesehen, da bist du quasi im Four Seasons quasi im bist im Pool und ein Meter daneben ist die Giraffe.
Das hatte ich auch in Kenia.
Aber konntest du auch dann...
Also nicht streicheln, aber das macht man eigentlich ähnlich.
Nee. Also wirklich, was es da alles gibt, geil. Gibt noch viel zu tun.
Ja. Es gibt, ich bin ja großer, ich war dort noch nie, aber das ist, ich habe gesagt, wenn wir, wenn ich mal auf Flitterwochen sein sollte, dann möchte ich in ein Amman-Hotel.
Ja, die sind, ja. Da habe ich neulich auch gesehen, da wurde irgendwo ein neues eröffnet. Ich habe aber vergessen, wo.
Ja, Amman Hotel, die machen schon echt krasse Sachen.
Also, was ist dein Favorit?
Ich möchte nach Bhutan.
Ah, das ist spannend.
Bhutan ist eigentlich das sympathischste Land der Welt, weil die keinen Bock auf Touris haben. Da zahlst du pro Tag eine Tourist-Steuer pro Person von $200.
Das ist cool.
Das finde ich gut, weil
das
ist der Kleine.
Ja, das, solche Länder sind dann wirklich super.
Ich möchte nach Bhutan. Das fand ich so sympathisch, dass sie einfach sagen, so, nee, jetzt halt $200 pro Tag. Nach Bhutan. Ins Amman. Das war ein Reim. Ciao.
Sehr schön. Nee, also das, ja, tolle Sache. Ganz tolle Sache. Jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwas Spannendes zu erzählen habe. Nee, ich glaube, wir haben heute wirklich alles hier abgearbeitet. Dolomiten zum Beispiel, auch gar nicht so weit weg, war ich auch noch nie. Auch toll.
Da ist ja dieses Forestes super bekannt.
Ja, das kennt ihr.
Forestes, könnt ihr mal checken, wenn ihr Fans von Dolomiten seid, verrücktes.
Da gibt es aber, glaube ich, viele krasse Hotels. Ja. Also das ist ganz faszinierend. In der Schweiz gibt es auch tolle Hotels, auch gerade mit in den Bergen und so. Hier Birkenstock Resort zum Beispiel, da gibt es ganz tolle Sachen. Ich glaube, das ist in Luzern irgendwo. Also ganz, ganz faszinierend. Ich hätte auch mal Lust auf, ich war schon mal auf Santorini, aber auch in einem ganz tollen Airbnb, aber trotzdem mal so mittendrin. Ich habe, wie heißt denn die berühmte Stadt? Ich kann es einfach nicht merken. Also ihr wisst, was gemeint ist, wo die ganzen weißen Häuser sind. Santorini ist ja nicht so groß. Da hätte ich schon auch mal Bock. Wobei es mittlerweile Wahnsinn ist. Das ist ja so überlaufen da. Ich war ja damals, das war wirklich krass. Wir waren ja während des Lockdowns quasi noch da, als dort noch Lockdown war. Und der letzte Tag, der Abreisetag, da wurde quasi der Lockdown dann aufgehoben auf Griechenland, auf Santorini. Und das war wirklich toll, weil da hatte ja viel noch zu. Ein paar Restaurants hatten offen. Und es waren halt sehr wenige Touristen da. Und das war faszinierend.
Es gibt so Memes, die finde ich sehr lustig, so wie du erkennen kannst, dass sie kein Wifi-Material ist, also dass sie nichts zu einer Frau taugt, wenn sie einmal auf Santorini eine Serviette gewedelt hat.
Ja, das stimmt. Oder und Mykonos ist ja die, ja.
Das ist, da muss man gucken in den Story Highlights.
Ja, das stimmt. Das ist ja.
No Wifi-Material.
No Wifi. Du warst noch nicht auf Santorini, oder?
Nein, ich war, nee,
ist schon toll, aber es ist halt. Das ist schon auch ein Problem, dass diese ganzen tollen Spots. Japan wird ja auch jedes Jahr schlimmer. Es ist schon echt Wahnsinn.
Ich bin ein trauriger Mensch. Mich reizt sowas alles nicht. Mich reizen die ganzen Urlaubs-Hotspots gar nicht mehr, weil ich kann das mit den Menschen nicht mehr. Ich will so Bhutan. Ich will zu den Berggorillas. Ich will wirklich, wo kein Mensch ist.
Ja, das kann ich total verstehen. Das meine ich ja. Das ist schade, weil es ist so toll. Aber Santorini, ich glaube, ich will da auch nicht mehr hin in diesem Leben. Weil ich habe das ja auch quasi halb leer gesehen. Ja. Und ich glaube, ich würde die Krise kriegen.
Ja. Ich will irgendwo in die Berge, wo nichts ist.
Dolomiten ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, ich find's toll.
Gut. Sehr schön, Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Ja, gerne folgen, liken, kommentieren.
Danke
dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.